Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa. Mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Dienstag. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. In seinem Buch Europa gegen die Juden erzählt der Historiker Götz Ali die Geschichte des Antisemitismus auf dem alten Kontinent. Der Autor untersucht zugleich, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß sich verschiedene Länder am Holocaust beteiligten.
Ja, also der Antijudaismus, der alte kirchliche Antijudaismus, ist ja vereinfacht gesagt derjenige, die sagen, die haben unseren Herrgott ans Kreuz genagelt. Und dafür müssen sie jetzt büßen. Das spielt in der Moderne, geht dieser Gedanke ständig zurück.
Dazu mehr nach den Nachrichten. In mehr als 900 Städten Polens fanden am gestrigen Dreikönigstag die traditionellen Prozessionen statt. Nach Angaben der Organisatoren nahmen 2 Millionen Menschen daran teil. Die Tradition der Prozessionen zum Dreikönigstag ist in Polen allerdings noch relativ neu. Sie werden erst seit 17 Jahren ausgerichtet. In anderen Ländern Europas, darunter vor allem Spanien und Italien, gibt es diesen Brauch schon seit längerem. Allein in Warschau haben nach Angaben der Veranstalter 50.000 Menschen an der Dreikönigsprozession teilgenommen. Eine so große Beteiligung an dieser Veranstaltung zeigt, wie sehr wir dieses Fest in Polen brauchen, sagte der Warschauer Erzbischof Adrian Galbas. Orthodoxe Christen in Polen feiern heute Weihnachten. Aus diesem Grund sind viele Schulen und Ämter in der polnischen Woiwodschaft Podlachien geschlossen. Das Weihnachtsfest nach dem julianischen Kalender wird in Polen vor allem von orthodoxen Christen gefeiert. Der 7. Januar markiert dabei den ersten Weihnachtstag. In der Woiwodschaft Podlachien, insbesondere im Südosten der Region und in Białystok, gibt es die größten orthodoxen Gemeinschaften des Landes. Die polnische autokephale orthodoxe Kirche schätzt die Zahl ihrer Mitglieder auf bis 500.000. Bei der Volkszählung im Jahr 2021 gaben knapp 150.000 Menschen an, der orthodoxen Kirche in Polen anzugehören. Aus fast 2500 Begriffen und Wendungen wählte eine Jury Koalition zum Wort des Jahres. Auf dem zweiten Platz landete Kommission. Die Jury vom Institut für polnische Sprache der Universität Warschau begründete ihre Wahl mit der Häufigkeit, mit der das Wort Koalition im vergangenen Jahr in den Medien verwendet wurde. Auf den zweiten Platz kam das Wort Kommission, das insbesondere im Zusammenhang mit verschiedenen Untersuchungskommissionen häufig Thema öffentlicher Debatten war. In der Online-Abstimmung der Internetnutzer setzte sich künstliche Intelligenz als unangefochtenes Siegerwort durch. In der Kathedrale von Vilnius wurde ein geheimer Schrein mit den Grabinsignien der Herrscher Polens und Litauens entdeckt. Zu den spektakulären Funden zählen die Grabkrone von König Aleksander Jagiellończyk, goldene Ketten, Medaillons sowie Grabtafeln bedeutender Persönlichkeiten wie Elisabeth von Habsburg und Barbara Radziwiłłówna. Die entdeckten Grabinsignien sind unschätzbare historische Schätze, Symbole der langen Staatstradition Litauens und Zeichen von Vilnius als Hauptstadt. Sie stellen außerdem beeindruckende Werke der Goldschmiedekunst dar, sagte der Erzbischof von Vilnius am Montag. Die Geschichte des Verstecks reicht bis ins Jahr 1939 zurück. Damals, kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, wurde die Kathedrale von Vilnius geschlossen und die wertvollen Objekte in einem geheimen Schrein verborgen, um sie vor Plünderungen zu schützen. Nach Jahrzehnten erfolgloser Suche gelang es schließlich, das Versteck zu öffnen. Die entdeckten Artefakte sollen schon bald der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Deniso und der Presseschau.
Zu Beginn der polnischen EU-Ratspräsidentschaft zeige der neue US-Präsident, dass die politische Einheit der Europäischen Union eine Illusion ist, schreibt Jędrzej Bielecki in der konservativ-liberalen Rzeczpospolita. Es sei eine Art Affront gegenüber dem polnischen Staatspräsidenten. Andrzej Duda erinnert, der Autor habe nach den US-Präsidentschaftswahlen Anfang November geplant, Donald Trump in dessen Sommerresidenz Mar-a-Lago zu besuchen. Medienberichten zufolge sei sogar ein sofortiger Start der Präsidentenmaschine vorbereitet worden. 2 Monate später warte Duda jedoch immer noch auf eine Einladung, während Trump bereits die Staatschefs von Argentinien, Ungarn und Kanada empfangen habe. Das Treffen mit Duda, urteilt Bielecki, habe Trump während des Wahlkampfs geholfen. Es habe ihm Seriosität verliehen, als er sich mit Anklagen zu einem versuchten Staatsstreich, Korruption und der Verheimlichung der Affäre mit einer Pornodarstellerin messen musste. Jetzt, da Trump das Weiße Haus zurückerobert habe, seien Kontakte zu Duda, der bald politisch bedeutungslos werde, für ihn wenig nützlich. Das neuerliche Treffen zwischen Trump und der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni untergrabe laut Bielecki zudem die Ambitionen von Donald Tusk, die EU während der polnischen Ratspräsidentschaft als geopolitischen Akteur zu stärken. Das Auswärtige Amt habe Pläne für eine gemeinsame Reise der Außenminister Polens, Frankreichs und Deutschlands nach Mar-a-Lago geschmiedet, doch Trump verfolge andere Prioritäten. Während seiner ersten Amtszeit habe er den Brexit unterstützt, auch jetzt wolle er die Einheit der EU untergraben und setze, statt mit offiziellen EU-Vertretern in Kontakt zu treten, auf die rechtskonservative und euroskeptische Meloni. Meloni nutze diese Dynamik geschickt aus, so der Autor. Sie strebe an, Italien als drittgrößte Wirtschaftsmacht der EU stärker in Brüssel zu positionieren. Sie zähle zugleich darauf, innenpolitisch ihre konservativen Reformpläne voranzutreiben, ohne Einmischung der neuen US-Administration befürchten zu müssen. Das Blatt verweist abschließend auf den politischen Stillstand in Frankreich und Deutschland sowie die Unsicherheit in Polen vor den Präsidentschaftswahlen als Gründe, warum Meloni derzeit wenig Konkurrenz für ihre Ambitionen habe. Meloni braucht sich vorerst keine Sorgen um ihre Macht zu machen, schließt Jędrzej Bielecki in der Rzeczpospolita. Die Zukunft mehrerer Millionen Złote auf dem Konto der Peace-Partei hängt von der Entscheidung des Finanzministers Andrzej Domański ab, erinnert das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Die Diskussion zu dem Thema habe zusätzlich einen Beitrag auf X von Donald Tusk angefacht, in dem der Premierminister geschrieben habe, das Geld ist nicht da und wird nicht da sein. Laut Experten, die das Blatt konsultiert hat, gebe es jedoch keinen Handlungsspielraum für den Minister. Dr. Marcin Schwedt von der Universität Warschau betonte, der Finanzminister kann nur eine Entscheidung treffen, das Geld an die Peace auszahlen. Aus rechtlicher Sicht ist entscheidend, dass der Finanzbericht des Peace-Komitees genehmigt wurde, was die Hände des Ministers bindet. Andere Juristen, so die Zeitung, würden dies ähnlich sehen. Dr. Jacek Zalechny erklärt, der Minister könne in dieser Prozedur nur eine bestimmte Handlung vornehmen, die Auszahlung der geschuldeten Mittel. Der Verfassungsrechtler Professor Ryszard Piotrowski fügte hinzu, eine Nichtauszahlung würde einem Gesetzesverstoß gleichkommen. Domański habe sich in der vergangenen Woche nicht öffentlich zu dem Thema geäußert. Was wird der Minister wohl tun, fragt Dziennik Gazeta Prawna. Eine andere Meinung als die der von Dziennik Gazeta Prawna zitierten Experten finden wir in der linksliberalen Gazeta Wyborcza. Der polnische Finanzminister sei rechtlich nur an den Beschluss der Wahlkommission PKW gebunden, das Finanzierungsprotokoll der PiS abzulehnen. Dies sei die einzige unumstrittene rechtliche Tatsache in der Debatte um die Staatsmittel für die Partei, schreibt in seiner Stellungnahme für das Blatt Wojciech Sadurski, Rechtsprofessor an der Universität Sydney und der Universität Warschau. Soweit die Presseschau.
Danke, Adam. In seiner großen Gesamtdarstellung des europäischen Antisemitismus von 1880 bis 1945 zeigt der bekannte Historiker Götz Ali, dass der Holocaust nicht allein aus der deutschen Geschichte heraus erklärbar ist. Sowohl in West- als auch in Osteuropa hatten Antisemitismus und Judenfeindschaft seit 1880 sprunghaft zugenommen, angetrieben von Nationalismus und sozialen Krisen. Über die nationalistischen Bewegungen im Vorkriegseuropa sprechen Kuba Kukla und Götz Ali.
Ihr Buch beginnt im Jahr 1945. Wieso fangen Sie die Geschichte gerade in diesem Moment an und erzählen dann rückwärts, wie sich die Situation in Europa entwickelte?
Das schien mir deswegen gut, weil man da überall, ob in Odessa, in Wilna, in Tarnów, in Wien, in Thessaloniki, in Paris ganz ähnliche Reaktionen vorfindet. Die Leute sagen, wieso? Wir haben doch damit gerechnet, du bist tot. Wir wohnen jetzt in deiner Wohnung. Wir tragen deinen Pelz.
Was machst du hier?
Was machst du hier? Wieso du plötzlich? Und hier in Polen waren es vor allem Juden, denen es gelungen ist, in den sowjetisch besetzten Teil zu fliehen, die von dort zurückkamen. Wenige, die aus den Lagern zurückkamen, aber auch. In Ungarn waren es relativ viele, weil so viele doch über, also 60.000 hatten die Deportation überlebt und das war ja nur ein Jahr, dann waren sie wieder da. Da scheint mir so dieses Europäische in doppelter Weise. Einmal der Antisemitismus, aber die Leute, die jetzt in den Wohnungen der, in den früheren Wohnungen der Juden wohnten, ja, die waren zumindest in den besetzten Ländern Europas ja auch durch die Not des Krieges dort hineingezwungen worden. Sie hatten ja nichts, sie hatten selber gehungert. Oft waren ihre eigenen Häuser zerstört, ja. Oft hatten sie natürlich auch aus niedrigen Beweggründen die Situation einfach ausgenutzt. Aber es ist so eine gemischte Lage und ja, da sieht man so, die Deutschen haben das ausgenutzt. Das ist ein großes Problem. Im Krieg herrscht Mangel. Alle Leute fliehen in Sachgüter, weil sie wissen, Geld ist eigentlich nichts mehr wert. Das ist eine Erfahrung, die sie aus dem Ersten Weltkrieg, die sie von Revolutionen, die sie generell haben. Du musst also Sachgüter haben. Die Deutschen enteignen die Juden, deportieren sie, ermorden sie. Das muss man nicht unbedingt wissen, aber ahnen. Die Güter, die enteigneten, werden in Polen, in Frankreich, in Griechenland zum großen Teil an die Menschen, die dort wohnen, verteilt und veräußert. Das heißt, sie müssen die bezahlen meistens, aber sie können Geld, das immer weniger wert wird, in Sachgüter umwandeln. Und das ist im Krieg ein großer Vorteil. Und wenn sie das machen, egal ob eine arme Familie einen Kochtopf nimmt oder eine reiche Familie die Stilmöbel aus dem 19. Jahrhundert, sie sind
oder
dann,
Gemälde zum Beispiel.
Oder Gemälde oder ein Laden, ein Grundstück, eine kleine Fabrik, ein Handwerksbetrieb. Sie sind dann in das Böse integriert. Sie wissen in diesem Moment, sobald man das macht, interessiert man sich nicht mehr für das Schicksal der Deportierten und ohne darüber laut nachzudenken, will man auch nicht, dass sie zurückkommen.
War das in der Sicht nach ein deutscher Plan, die Menschen in eine solche Situation zu stellen, damit sie, ob sie das wollen oder nicht, zum Mitläufern werden?
Dass
sie zumindest schlechtes Gewissen bekommen.
Schlechtes Gewissen und sie werden still. Also es erleichtert die Besatzung. Verstehen Sie, es bricht den Widerstand. Das Interesse am Sieg der anderen und dass irgendwer da zurückkommt, wird weniger. Und dieses Kalkül hat es gegeben, übrigens auch gegenüber der deutschen Bevölkerung. In Deutschland hat es dauernd während des Krieges die Versteigerung von dem Eigentum der Juden gegeben. In Wien sind 40.000 Wohnungen neu verteilt worden, bis heute. In einer Stadt mit Wohnungsnot. Wenn sie das machen, dann... Also für Deutschland ist es ganz wichtig, das wird systematisch geschürt seit 1941, das Gefühl, die Brücken sind hinter euch abgebrochen. Wenn die Sieger so mit euch umgehen, wie ihr mit den anderen, wie wir mit den anderen, dann könnt ihr gleich Selbstmord machen. Dann ist Schluss mit euch. Dieses Gefühl, also dieses, das ist integrativ. Im Krieg, überall herrscht Mangel. Es gibt keine Schuhe, es gibt keine neue Kleidung, es gibt keine Kochtöpfe, Konsumgüter sind überall knapp. Und wenn man Essen haben will, muss man solche Güter tauschen. Also die Währung wird praktisch abgeschafft, je länger der Krieg dauert. Genau diese Funktion erfüllte überall die Enteignung der Juden und es gibt überall Befehle, dass jüdisches Eigentum an die Nationalen, also Nichtjuden, zu verteilen bzw. im Krieg zu verkaufen ist und dass es auch möglichst nationale Behörden tun.
Wir sprechen ja vor allem über die Situation im Krieg, aber Sie beschreiben die Lage in Europa in den Jahren 1880 bis 1945. Wieso haben Sie sich gerade für diese Zeitspanne entschlossen?
Ja, das ist natürlich auch willkürlich, aber so. Also als Historiker arbeitet man willkürlich. Man wählt die Perspektive, man wählt die Zeitspanne, man wählt das Thema. Es gibt meiner Ansicht nach keine objektive Geschichtsschreibung. Es gibt Vorschläge, ja, wie man Geschichte beschreiben kann und was man daraus erkennen kann. Aber es gibt nicht die geschichtliche Wahrheit. das halte ich für Quatsch.
Ja. Wieso aber 1880?
Ja, das begründe ich. Also 1880 ist für Deutschland ein wichtiges Jahr. Da beginnt der Berliner Antisemitismusstreit. 1880 werden im alten Russland die antijüdischen Gesetze, nämlich der Numerus Clausus, in den Gymnasien, auf den Hochschulen eingeführt. Und das ist auch in Frankreich, gibt es 1880 erste antisemitische Bewegungen, die sehr deutlich sind. Also von Drumont, einer französischen rechtsgerichteten, aber auch so halbsozialistischen Organisation. Und das schien mir ein geeigneter Ausgangspunkt zu sein, deswegen auch, weil der Nationalismus immer stärker wird und der industrielle Fortschritt in Deutschland, aber eben nicht nur dort, überall, auch in Russland, seinen Aufschwung nimmt. Und ja, die Massen, die Menschen, die vorher in festen Verhältnissen lebten, die seit Jahrhunderten so ähnlich waren, in riesige Bewegung versetzt werden. Und damit hat der moderne Antisemitismus zu tun. Und der Nationalitätenkampf in Polen, in Litauen, in Lettland, überall nimmt er deutlich zu. Ja, also das nationale Selbstbewusstsein, das Wir. Und es kommen auch erste Ideen auf zur nationalen Homogenisierung. Also wer gehört zu uns? Wer ist polnisch? Wer ist nicht polnisch? Wer ist deutsch? Wer ist nicht deutsch? Wer ist Lette? Wer ist nicht Lette? Und so weiter.
Sie schreiben vom Antijudaismus und vom modernen Antisemitismus. Wo liegt der Unterschied?
Ja, also der Antijudaismus, der alte kirchliche Antijudaismus, ist ja vereinfacht gesagt derjenige, die sagen, die haben unseren Herrgott ans Kreuz genagelt. Und dafür müssen sie jetzt büßen. Das spielt in der Moderne, geht dieser Gedanke ständig zurück. Das ist natürlich in einem stark kirchlich geprägten Land wie Polen ein bisschen anders als in den Niederlanden oder in Deutschland auch, das sehr protestantisch ist, überwiegend. Aber insgesamt geht er während der allgemeinen Säkularisation des Lebens dieses Argument zurück. Und an die Stelle tritt meiner Ansicht nach der moderne Antisemitismus, der für politische Parteien anschlussfähig ist, weil er sich auf soziale und wirtschaftliche Fragen konzentriert. Da geht es um die Konkurrenz, die von Minderheiten ausgeht. Da geht es um unterschiedliche Bildungsgeschwindigkeiten. Und da geht es um die Frage, wie wird eine Nation definiert? Und wenn eine Nation über Blut- und Sprachgemeinschaft und Religionsgemeinschaft, also katholisch, polnisch sprechend, schön slawisch oder schön arisch, germanisch, überwiegend protestantisch und von irgendwie den Urgermanen abstammend, ja, definiert wird, dann fallen immer die Juden raus. Ja? Und dann haben sie überall also diese Exklusionsbewegung im Nationalismus. Das ist ja dieser romantische deutsche Nationalismus, der im Grunde dann nach Osteuropa übertragen wird, der sich vom französischen Begriff der Nation so sehr unterscheidet. Also Franzose ist eigentlich ursprünglich, wer in Frankreich einfach da ist, im Staatsgebiet. Und in Deutschland, weil es das Staatsgebiet um 1806 nicht gab, als die antinapoleonischen Kämpfe begannen, ist ein Deutscher derjenige, soweit die deutsche Zunge reicht, soweit die deutsche Kultur reicht, von der Maas bis an die Memel, Etsch bis an den Belt. Also andersrum, Maas bis an die Memel, Etsch bis an den Belt, so. Das ist ganz unfranzösisch. Ja, der Franzose wollte nicht die französische Schweiz dazu haben und auch nicht Wallonien. Das alte Königreich ist Frankreich erstmal. Und ob da jetzt Elsässer drin wohnen oder Basken, sind halt auch da. Im deutschen romantischen Nationalismus ist, weil er sich gegen Napoleon richtet und weil er kein Staatsgebiet hat, ist eben diese, wir nennen das Kulturnationalismus, ja. Und der führt zur Exklusion oder hat das sehr früh drin von Minderheiten. Und dann kommt in der Moderne hinzu, da werden also plötzlich massenhaft Menschen aus ihren alten Verhältnissen herausgerissen, überall, durch die Industrialisierung, durch den Fortschritt. Sie bilden sich, sie streben nach oben, sie gehen in die Großstädte und in Polen, aber auch in Deutschland erkennen sie plötzlich, da gibt es eine jüdische Minderheit. Die kann man nicht einfach nach Polen oder anderswohin abschieben, weil man weiß nicht wohin mit denen, ja.
Polen gibt es zu dem damaligen Zeitpunkt
ja,
nicht.
Ja, das ist richtig. Also die kann man nicht in ein anderes Land tun und außerdem sind sie so schnell, was den sozialen Aufstieg betrifft. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, also den ich ja für alle Länder in diesem Buch herausarbeite.
Neid einfach.
Neid. Es ist im Zentrum des modernen Antisemitismus steht meiner Ansicht nach der Neid. Und der Neid hat, man muss es so sagen, gute Ursachen.
Wie verstehen Sie das? Erklären wir das bitte.
Ja, das ist dieses ganz Schwierige. Wir sagen immer, der Antisemitismus kommt aus den schlimmsten Ecken der Gesellschaft, aus den stinkendsten Ecken unserer nationalen Geschichte. Und ich glaube, davon sollte man sich verabschieden, von diesem Gedanken. Weil es ist kein Zufall, dass polnische Nationaldemokraten und deutsche Nationaldemokraten Antisemiten waren, sehr früh. Und warum? Weil sie die eigenen Leute sozial mobilisieren wollten und gesehen haben, das sind die Juden noch. Und die sind schneller. Und warum sind sie schneller? Weil sie eine andere Geschichte, eine andere Religion, eine andere Lebensweise haben. Und wenn Sie gucken, ich weiß nicht, was Ihre Verwandten vor 200 Jahren gemacht haben, aber ich habe auch eine polnische Linie in meiner Familie. Das sind die Kosniks, ja, von meiner Mutter. Die haben ganz einfach angefangen und sie sind in Deutschland dann verschwunden, ja. Und ja, das waren erstmal Analphabeten im Wesentlichen. Also konnten jedenfalls kaum schreiben. So ein Jude. Ein männlicher Jude lernt seit 2000 Jahren schreiben und lesen. Er kann mehrere Sprachen im Allgemeinen. Jiddisch, Hebräisch, Polnisch, Deutsch, je nachdem, wo er wohnt. Ja. Seine Religion ist nicht darauf beschränkt, auf bestimmte liturgische Formen und 3 Lieder und 5 Gebete und den Rosenkranz, sondern er muss gemäß Torah seinen eigenen Weg finden zu den Gesetzen und zu Gott. Und sich mit den anderen dauernd rumstreiten. Und er geht auch nicht in die Kirche, sondern er geht zu seinem Rabbi, den er gut findet. Und der andere Rabbi ist ein Idiot, zu dem er niemals geht. Das ist einem katholischen Christen völlig fremd. Das heißt aber geistige Mobilisierung, abstraktes Denken. In der christlichen Kirche ist es leise, in der Synagoge ist es laut. Weil die... Ja, alle reden. So, und das sind in der Moderne sehr gute Voraussetzungen. Das ist ein riesiger Bildungsvorsprung, den die anderen erst in 3-4 Generationen aufholen können. Und das Projekt der nationalen Demokratien, also in Polen steht Moski dafür, ist, die christliche Mehrheit zu mobilisieren. Je besser sie mobilisiert wird durch gute Bildung, und so ist es auch in Deutschland, desto näher rückt sie an die vorauseilenden Juden heran. Und Neid entsteht in der Nähe, nicht in der Ferne. Also wir beide beneiden keinen Menschen, der ein Privatflugzeug hat. Das ist zu weit weg. Aber wir beneiden einen Kollegen, der es irgendwie schafft. Ja, so, obwohl man weiß nicht wie, aber er ist schneller, ja, und hat besseren Erfolg. Und Neid ist ja eine Todsünde und die einzige, die keinen Spaß macht. Neid darf man, ich kann ja nicht sagen, ich bin auf sie neidisch, sondern da muss ich sagen, naja, also der arbeitet nicht mit ehrlichen Mitteln. Das ist ein Blender. Dem fehlt jede Tiefe, jede Gründlichkeit, jede Genauigkeit, ja. Ich mühe mich wirklich an den Gegenständen ab. Und, na, er ist auch ein bisschen betrügerisch, ja, Also irgendwas stimmt an denen nicht, ja? So, das ist die Folge von Neid.
Und dann hat Hitler Deutschland einen Rahmen aufgestellt, um diesen Neid in systematische Ermordung von Juden umzusetzen.
Naja, also man kann sagen, dass diese Situation, die in den 19, dann verstärkt auch durch die Weltwirtschaftskrise natürlich, also in Deutschland, in Polen, aber auch in anderen Ländern, dazu führte, also diese vorauseilenden Juden, wobei der Abstand immer die Posten, die sie einnahmen, ja, als Ärzte, als Rechtsanwälte, als Journalisten, die schienen ja jetzt für die anderen erreichbar und waren auch schon erreichbar. Ja, also man war ja näher gerückt. Dann kommt die Weltwirtschaftskrise dazu, sperrt die Aussichten für die Nachrückenden nochmal ab. Die Nachrückenden sind immer auch unsicher. Die sind nicht mit Büchern im Rücken aufgewachsen. Die hatten Eltern, die Handwerker oder Bauern sind, die sagen, ach, das ist aber komisch, was du da machst, ja, die das nicht fördern, ja. Und da ist dann so eine Stimmung, eine generelle Stimmung, dass diese vorlauten, voraneilenden Juden, dass die mal einen Dämpfer bekommen können von Seiten des Staates. Und das hat es in Polen gegeben, das hat es in Ungarn gegeben, das hat es in Frankreich in den 30er Jahren schon gegeben, in Deutschland erst recht, ja. Und die geben dann praktisch ihren kleinen Antisemitismus. Das sind nicht Leute, die sagen, die Juden muss man erschießen. Sondern das sind Leute, die sagen, diese Juden, die sind so ein bisschen vorlaut und frech und die fahren schon mit dem Auto rum und der andere hat ein Telefon und so diese Kleinigkeiten, ja, so. Und es ist ganz gut, wenn die mal so ein bisschen was zu spüren bekommen. Diese Situation, also der Antisemitismus ist wichtig, um das zu tun. Und die Gruppe ist eben gut zu definieren. Man muss ja auch eine, also wenn man jemand hassen will, muss man ja auch sagen, das sind die. Das sind die. Aber das Wichtige ist der Krieg. Also dieser unglaublich terroristische, von Deutschland geführte Krieg. Also der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte mit 50 Millionen Toten. Hier allein in Polen 6 Millionen. Das muss man sich vorstellen. Ja, die völlige Zerstörung fast eines ganzen Kontinentes durch 19 Millionen deutsche Soldaten. 19 Millionen, das waren alle, die laufen konnten, so ungefähr, ja. Ja, stellen Sie sich das mal vor. Heute reden wir immer über ein Kontingent von 1000 Soldaten nach Afghanistan oder so. 19 Millionen vom Nordkap bis zum Kaukasus. Diese Art und diese Bedrohung für jeden, also vor allem in Osteuropa, in Frankreich war das anders, in Griechenland auch, aber hier in Polen, aber auch in den besetzten Teilen der Sowjetunion, diese Möglichkeit, dass man jeden Tag erhängt oder an die Wand gestellt wird, ja, dass Rechtsanwälte und Priester erschossen werden, beziehungsweise in Lager abtransportiert werden, um die Elite zu zerstören, ja, das zersetzt natürlich die moralischen Maßstäbe. Also da denkt jeder an das eigene Überleben. Und das hat die Verhältnisse für die Juden nicht günstiger gemacht. Das ist logisch, das ist aber eine Folge des deutschen Krieges. Ja, das ist natürlich, entschuldigt das den Einzelnen nicht, aber es macht sein schlechtes oder moralisch bedenkliches oder auch gemeines Verhalten immerhin verständlich und zeigt auch, dass die Ursache dafür nicht in Warschau liegt, sondern in Berlin.
Vielen Dank für das Gespräch, Götz Ali, Historiker.
Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, das war es schon für heute aus Warschau. Machen Sie es gut und bis morgen, sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.